Wir werden uns heute Vormittag mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium beschäftigen. Ich glaube, fast jeder hat diese Geschichte schon mehrmals gehört oder gelesen. Und doch, finde ich, hat sie uns so viel zu sagen. Es lohnt sich, einmal darüber nachzudenken. Man könnte das Thema nennen: 10 wurden gesund, nur einer war dankbar. 10 wurden gesund, nur einer war dankbar. Ich lese die ersten 3 Verse aus dem Text vor, Lukas Kapitel 17, es sind die Verse 11 bis 13. Wer seine Bibel dabei hat, der kann es gerne mit aufschlagen. Und es geschah, als er, der Herr Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. 10 Männer, 10 ganz unterschiedliche Männer, die eine Sache vereinte. Und sie hatten nur einen Gedanken: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einen Wunsch so klar ausdrücken könntest, der über alle anderen Ziele, über alle anderen Wünsche hinaus sind. Diese 10 hatten einen einzigen Wunsch. Mit der Erfüllung dieses einzigen Wunsches, der eigentlich so unwahrscheinlich war, hätte sich alles in ihrem Leben verändert. Das war ihr Ziel. Wir lesen, dass der Herr Jesus durch Samaria und Galiläa ging, um dann 10 Personen zu begegnen. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Begegnung zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Da heißt es in Johannes 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Eigentlich ein Weg, den ein Jude nach Möglichkeit gar nicht einschlug. Die Juden und die Samariter, das waren nicht gerade Freunde zu damaliger Zeit. Und hier war es wieder so. Jesus ging mitten durch Samaria und Galiläa. Ich glaube, es hatte immer einen Grund, wenn er irgendwo hinging. Er war ja ständig mit seinem Vater im Himmel verbunden. Er betete, dass der Wille des Vaters in seinem Leben geschehen möchte, dass er wirklich ein Werkzeug seines himmlischen Vaters sein durfte. Ja, und so ging er dorthin. Was verband diese Männer? Es gab bestimmt Zeiten, da hatten sie sich überhaupt nicht gekannt. Viele werden bei ihrer Familie gewesen sein, werden gearbeitet haben, aber dann trat im Leben jedes Einzelnen von ihnen etwas ganz Schreckliches ein. Eine Diagnose, die sie am liebsten nie gehört hätten. Aussatz. Du bist aussätzig. Und jeder Jude wusste, was das bedeutet. Das ganze bisherige Leben wurde auf den Kopf gestellt. Es kam die schmerzliche Stunde, wo diese Männer, soweit sie verheiratet waren, Abschied von ihrer Familie nehmen mussten, von ihrer Frau. Vielleicht die letzte Berührung, die sie gegenüber einem Menschen taten, noch einmal den Gegenüber, den man lieb hatte, berühren. Zukünftig war das nicht mehr erlaubt. Aussatz, eine ganz schlimme, normalerweise unheilbare Krankheit, die eigentlich oft in der Heiligen Schrift im Alten und Neuen Testament erwähnt wird. Manche Personen, so können wir lesen, haben diesen Aussatz als ein direktes Gericht von Gott bekommen. Für kurze Zeit zum Beispiel auch mal die Schwester von Mose, die Miriam. Sie wurde nachher durch Gottes Gnade wieder davon geheilt. Im Alten Testament fallen mir noch Usia und Gehasi ein. Gehasi beispielsweise, ein Knecht von dem Propheten Elisa, der aufgrund seiner Habsucht mit Aussatz von Gott bestraft worden ist. Und zwar nicht nur er, sondern alle seine Nachkommen so können wir es in der Heiligen Schrift nachlesen, hatten diesen Aussatz. Da gab es einen Naaman, ein Syrer. Auch er hatte Aussatz. Und er wurde geheilt. In wenigen Ausnahmen hat Gott Heilung geschenkt. Er hat auf ein kleines Mädchen gehört, was bei ihm im Haus war, eigentlich als Sklavin, als Dienerin. Die hatte gesagt, wenn du doch zu mir in die Heimat kämst, nach Israel, dort gibt es einen Mann, einen Propheten, der könnte dich heilen. Und dieser gewaltige Hauptmann Naaman hat das tatsächlich getan, hat sich gedemütigt, hat diese Reise unternommen und tatsächlich ihm war es erlaubt, ganz gesund zu werden durch den Propheten, durch das, was er sagte. Normalerweise gab es eigentlich keine Hoffnung. Aussatz, es fing klein an. Irgendwann merkte man erstmalig, Mensch, da ist irgendwas, vielleicht beim täglichen Arbeiten. Ich kann meine Hand gar nicht mehr richtig heben, sie tut mir weh. Oder irgendeine andere Bibelstelle, die Haut verfärbt sich, eventuell geht die ganze Haut ab. Es ist schrecklich. Es ist eigentlich ein Sterben auf Raten. Und es ist ansteckend, hochgradig ansteckend. Deswegen war das mosaische Gesetz klipp und klar, bei demjenigen, der Aussatz hat, der muss sich von allen anderen absondern. Der wird ausgeschlossen von all seinen bisherigen Beziehungen, die man eigentlich so als selbstverständlich ansieht, und musste gesondert leben, zusammen mit anderen Aussätzigen ein tristes Leben führen. Vielleicht haben die Angehörigen, Freunde oder Bekannte ihm Essen, Kleidung gebracht, aber immer in einem gewissen Abstand, damit man sich nicht ansteckte. Es war ein Leben, was man sich wirklich nicht wünschen konnte. Und all diese 10 Männer haben das erfahren, Aussatz. Sie lebten normalerweise gesondert, aber hier gingen sie gemeinsam in ein Dorf. Die Hoffnung trieb sie dorthin. Sie müssen etwas von Jesus Christus gehört haben. Sie haben offensichtlich gehört, dass er Unwahrscheinliches vollbracht hat. Dass er andere Kranke gesund gemacht hat. Und vielleicht war es ihr letzter Strohhalm, nachdem sie griffen. Wenn jemand uns helfen kann, dann dieser Jesus. Und sie machten natürlich die Erfahrung, als sie in das Dorf kamen. Und wenn andere Menschen sie sahen, dann wichen sie zurück. Sie wollten auf keinen Fall in Berührung mit diesen Menschen kommen. Es war sogar vorgeschrieben, dass sie selber, diejenigen, die aussätzig sind, ausrufen mussten, wenn sie mit anderen Menschen in Berührung kamen, aussätzig, aussätzig. Wisst ihr, der Aussatz ist in der Bibel auch ein Bild für die Sünde des Menschen. Aussatz ist furchtbar. Sünde ist furchtbar. Sie trennt uns von Gott, von unserem Schöpfer. In den Augen Gottes sind alle Menschen von Geburt an sündig. Seit dem Sündenfall geht der Mensch an Gott vorbei, ich möchte sagen, in die entgegengesetzte Richtung. Alle Menschen, die in diese Welt kommen, befinden sich auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Unweigerlich. Und alle eigenen Bemühungen, gesund zu werden, frei von der Sünde zu werden, scheitern. Genauso wie es normalerweise keine Möglichkeit gab, von sich aus vom Aussatz frei zu werden. Aussatz, ein Bild für die Sünde. Und in beiden Fällen hat die gleiche Person Rettung geschenkt, Heil geschenkt. Wir haben was eben im Lied gesungen. Dein Sohn hat das Heil der Welt gebracht, schenkte Licht in dunkle Nacht, gab unserem Leben einen Sinn und ein Ziel. Und in der nächsten Strophe kam das Wort Danke vor. Danke für das Heil, für das Licht, welches Jesus bringt, auch in unser finsteres Leben. Wir alle gingen in die Irre. Wir alle gingen auf unserem Weg. Wir alle waren von Gott getrennt, hatten nicht durch eigene Möglichkeiten die Fähigkeit, zu ihm zu kommen. Jesus Christus musste kommen. Wir brauchten die Begegnung mit Jesus Christus. Du, mein liebes Gotteskind, wir brauchen täglich die Begegnung mit Jesus Christus, auch heute. Damit wir uns nicht dieser Welt gleichstellen, sondern damit wir ausgesondert sind zur Verherrlichung Gottes. Wir können das nur aus der Gemeinschaft, aus der Beziehung mit Jesus Christus heraus. Und wenn wir wieder sündigen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld, wenn wir sie ihm bekennen. Wir dürfen wieder neu mit Jesus gehen, ins Licht hinein. Der Jesus sagt einmal in Lukas 4, 27, viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer. Keiner von ihnen wurde gereinigt. Heilung vom Aussatz war eine echte Ausnahme, die nur Gott geben konnte. Und hier diese 10 Männer, aussätzige Männer. Sie hatten die Hoffnung aufgegeben, aber dann hörten sie von Jesus. Und als sie Jesus von Ferne sahen, erhoben sie ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Ob Jesus wohl eingegriffen hat? Oder hat er reagiert wie andere Menschen? Geht weg von uns. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Ich musste eben noch, als ich hier in der Reihe saß, daran denken, dass wir vor kurzem Summer in the City hatten. Und das Anliegen derjenigen Christen, die da zusammenkamen, war, in die Stadt zu gehen, zu denen, die aussätzig waren, hier in Hannover und Umgebung. Das war nicht diese Krankheit, von der wir hier in der Bibel lesen, aber auch sie waren ausgeschlossen von der Gesellschaft. Menschen, die es im Leben irgendwie nicht geschafft haben. Verlierer, die auf der Straße sitzen, die vielleicht nur noch von Drogen und Alkohol leben, die erleben, dass andere Menschen einen Bogen um sie herum machen, um ihnen nicht zu begegnen. Stellt euch mal vor, solche Menschen erleben, wie es vor kurzem der Fall war und durch das neue Land auch immer wieder der Fall ist, dass Menschen sich um sie kümmern. Vielleicht kann man nicht immer helfen, aber allein, dass jemand auf sie zukommt, mal ein freundliches Wort mit ihnen spricht, das ist außergewöhnlich. Ich glaube, wir haben dazu einen Auftrag. Wenn wir selber begriffen haben, dass wir nur durch die Gnade Gottes Kinder Gottes heißen dürfen, dann müsste doch unser Herz zerspringen, anderen Menschen, die noch nicht so weit sind, den Weg zu Jesus zu weisen. Ja, wir können keinen Menschen bekehren, aber unser Auftrag ist es, das Evangelium, die frohe Botschaft, weiterzusagen und für sie zu beten und ihnen vielleicht auch mal etwas Gutes zu tun. Und wenn es eine Tasse Kaffee ist. Ich möchte die nächsten 3 Verse lesen. Die Verse 14 bis 16 aus Lukas 17. Und als er sie sah, der Herr Jesus, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Die Bitte, Meister, erbarme dich unser, hat der Herr Jesus nicht unbeantwortet gelassen. Ja, er wollte sie heilen. Er wollte sie reinmachen. Er war dazu bereit. Er sagt: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das gilt dir, das gilt mir. Und das galt diesen 10 aussätzigen Männern. Und dann hat er gehandelt, wie es nach dem Gesetz üblich war. Wir wissen ja, der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und hat das Gesetz erfüllt. Der Jesus lebte ganz unter dem Gesetz. Und was sagt das Gesetz vor? Wenn einer der Meinung ist, dass er wirklich vom Aussatz gereinigt ist, dann sollte er sich aufmachen und zu den Priestern gehen. Das können wir im 3. Buch, ich glaube auch im 5. Buch Mose nachlesen. Vielleicht lese ich mal 2 Verse im 3. Buch Mose, Kapitel 13. Zunächst mal die Verse 45 und 46. Und der Aussätzige, an dem das Mahl ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. All die Tage, die das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Ja, und wenn jetzt solch einer meint, dass er rein geworden ist, dann gibt es ein ausführliches Kapitel, das Kapitel 14 im 3. Buch Mose, wo beschrieben wird, was diese Person dann tun sollte. Es fängt damit an, ich lese es in Kapitel 14 in Vers 2 vor, er soll zum Priester gebracht werden und der Priester soll nach draußen vor das Lager gehen und besieht ihn der Priester und siehe, das Mahl des Aussatzes ist an dem Aussätzigen geheilt, dann soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, 2 lebende, reine Vögel nehme und Zedernholz, Karmesin und Ysop. Und dann wird uns sehr viel beschrieben, was jetzt alles geschehen sollte, um wirklich festzustellen, dass diese Leute rein geworden sind. Das hat mit Opfern zu tun, das hat mit Kontrolle zu tun. Nach einer Woche sollte man wieder schauen, der Priester, ist er rein geworden, ist sein Aussehen verändert oder ist es gleich geblieben? Man hat ein langes Kapitel, obwohl es nahezu nie der Fall war, in all den Jahrhunderten, dass jemand wirklich rein geworden ist. Und doch steht dieses Kapitel da. Und der Herr Jesus sagt, danach handeln wir. Geht zum Priester und zeigt euch ihn. Und es geschah, haben wir gelesen, während sie hingingen. Sie gingen in einem gewissen Glauben, in einem Vertrauen, vielleicht in der letzten Hoffnung, dass es so ist. Und zeigt euch den Priestern. Und während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Hier heißt es nicht, es wurde mit ihnen besser. Es heißt, sie wurden gereinigt. Das heißt, dieser Aussatz, den nur Gott heilen kann, wurde von ihnen genommen. Das ist so außergewöhnlich, dass die damaligen Schriftgelehrten und hohen Priester im Volk Israel gesagt haben, wenn einer so etwas heilen kann, dann ist das ein Zeichen für den Messias. Es gab so einige wenige, sagen wir ruhig Wunder, die nur dem Messias zugeschrieben worden sind. Meines Wissens nach gehört zum Beispiel auch dazu die Heilung eines Blindgeborenen. Oder wie hier die Heilung vom Aussatz. Können wir mal so im Hinterkopf behalten, der Herr Jesus zeigte sich hier dem Volk Israel, ja, ich bin der Messias. Sonst würde das nicht passieren können. Bisher haben wir eine Gruppe von 10 Personen gehabt. Jetzt werden wir feststellen, teilt sich diese Gruppe in 2 Richtungen. Einmal die 9 und einmal der eine. Wir lesen in Vers 15, einer aber von diesen 10 kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und was tat er? Er verherrlichte Gott mit lauter Stimme, er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Wisst ihr, was er hier getan hat? Zeugen Jehovas würden wahrscheinlich am liebsten die Augen zuhalten, wenn sie das lesen. Er verherrlichte Gott Er kniete vor Jesus Christus nieder und dankte ihm. Damit machte er deutlich, dass Jesus Christus für ihn Gott ist. Denn das wussten die Juden, auch die Samariter, man darf nur Gott anbeten. Alle 10 wurden gesund. Doch nur einer kehrte zurück. Wenn wir einmal in unser Leben hineinschauen, haben wir nicht alle Grund, dankbar zu sein? Wo waren wir? Wo sind wir heute? Wissen wir, was auf uns alle zukommt? Gestern bei der Beerdigung haben wir es gesagt. Jesus Christus hat Wohnung im Himmel bereitet für seine Jünger, für die, die ihm nachfolgen. Es erwartet uns eine Herrlichkeit, die wir nicht verdient haben, die wir aus Gnaden geschenkt bekommen haben, wie wir es uns nicht anders vorstellen können. Alleine dieser eine Gedanke, der müsste unser Herz zum Jubeln bringen. Der müsste uns täglich dankbar machen. Neben all den anderen Annehmlichkeiten, die wir hier haben, als wir letzte Woche Michael Kotsch hier hatten, ich glaube, es war in der 2. Sonntagsversammlung, wo er unter anderem erwähnte, allein wenn wir hier in Deutschland geboren sind, was haben wir für wunderbare Möglichkeiten? Unser Kühlschrank ist immer voll. Die Frage ist nicht, ob wir ein Auto haben, sondern welches Auto wir haben. Wir haben medizinische, soziale Versorgung, wie es in vielen, vielen anderen Ländern nicht annähernd der Fall ist. Man müsste meinen, die Deutschen sind die dankbarsten in der Welt. Ist komischerweise nicht so. Man kann sich sehr schnell an solch einen Komfort gewöhnen. Alle 10 wurden gesund. Ihr Traum ging in Erfüllung. Nur einer kam zurück. Wenn ich in Mathematik richtig aufgepasst habe, sind das 10%. Manchmal denke ich, ob das bei uns Christen, wiedergeborenen Christen, auch der Fall ist. Wie viel Prozent von wiedergeborenen Christen sind dem Herrn Jesus Christus wirklich dankbar? Wir werden noch darüber nachdenken, wie wir diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen können. Ich möchte zunächst aber eine Geschichte von einem Pinguin weitergeben. Eine wahre Geschichte, die ich etwa vor einem Monat in einem Kalenderblatt gelesen habe. Die Überschrift: Der dankbarste Pinguin der Welt. Es klingt unglaublich. Jedes Jahr schwimmt ein Pinguin 4000 Kilometer zu seinem Retter aus Dankbarkeit. Vor 5 Jahren rettete der Brasilianer João Pereira de Sousa einem Pinguin das Leben. Seitdem kehrte das Tier jedes Jahr unter großer Anstrengung zu seinem Freund zurück. De Sousa fand den Pinguin vor seinem Haus auf einer Insel vor Rio de Janeiro. Er war in einem schlimmen Zustand. Verklebt mit Öl, ein Bein gebrochen und am Rücken verletzt. Um den Pinguin aufzupäppeln, fütterte der 71-Jährige ihn mit Sardinen, duschte ihn ab und versorgte seine Wunden. Der Magellan-Pinguin hatte es offenbar nicht eilig, De Sousa wieder zu verlassen und in seine alte Heimat zurückzukehren. Er blieb 11 Monate bei seinem Wohltäter, bevor er plötzlich verschwand. Doch dabei blieb es nicht. Jedes Jahr kehrte er zu seinem Retter zurück und nimmt dafür jene riesige Reise auf sich. De Sousa erzählt in einem Interview: Jedes Jahr kommt er im Sommer und verlässt mich wieder im Frühjahr. Ich habe ihm einen Ring angelegt, um ihn sicher wiederzuerkennen. Wenn er mich sieht, wackelt er mit dem Schwanz und ist außer sich vor Freude. Von Jahr zu Jahr denke ich, dass er noch glücklicher ist, mich wiederzusehen. Ich liebe den Pinguin wie mein eigenes Kind und ich glaube, er liebt mich. Pinguine werden etwa 25 Jahre alt und sind für ihre Treue zu ihren Artgenossen bekannt. Sie bleiben dem gleichen Partner treu, bis sie sterben. Dieses Beispiel an Treue beschämt uns. Vielleicht ist es schon lange her, dass sie mit aufrichtiger Dankbarkeit zu Gott kamen. Noch ist es nicht zu spät, zurückzukehren und ihrem Retter zu begegnen. Machen Sie sich auf den Weg. Danken Sie Jesus. Einer kehrte zurück, verherrlichte Gott, fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war auch noch ein Samariter. Wie können wir unseren Dank gegenüber unserem Herrn deutlich machen? Zum einen, vielleicht haben wir Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die noch nicht dem Herrn Jesus Christus gehören. Beten wir für sie? Bringen wir sie täglich vor den Thron Gottes? Ich weiß um meine Versäumnisse in dieser Richtung. Sagen wir ihnen die frohmachende Botschaft, dass sie die Möglichkeit haben, mit Jesus Christus neu anfangen zu dürfen, in ein ewiges Leben zu starten. Wie der Pinguin seine Dankbarkeit gezeigt hat, haben wir gelesen, gehört. Wie können wir unsere Dankbarkeit unserem Herrn Jesus Christus gegenüber zum Ausdruck bringen? Indem er in unserem Leben unter ferner Liefen vorkommt und andere Dinge uns wichtiger sind? Doch wohl kaum. Wenn wir begriffen haben, worum es bei unserer Errettung geht, dann kann er doch nur an die erste Stelle unseres Lebens kommen. Und alles andere muss sich hinten anfügen. Was bestimmt dein Leben? Was bestimmt mein Leben? Ist der Jesus auf dem Thron in unserem Herzen? Möchte ich, dass er mir manche Wünsche erfüllt? Oder bin ich bereit zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Lasse ich mich von ihm als ein Werkzeug in dieser finsteren Welt gebrauchen, die nach Hoffnung schreit und keine Hoffnung weiß? Es ist das eine, über diese schlechte Welt zu meckern und zu schimpfen, damit ist ihnen nicht geholfen. Da, wo wir hingestellt sind, da sollen wir Licht sein. Stellt euch einen ganz dunklen Raum vor und eine Kerze wird angezündet. In ihrer unmittelbaren Nähe gibt sie Licht. So sollen auch wir leuchten. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das heißt nicht, dass wir jetzt die Ärmel aufkrempeln und uns Mühe geben, Christ zu sein. Wir sind es. Wir sollen das ausleben, was wir sind. Aus der Verbindung, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn heraus. Anders geht's nicht. Unsere Motivation ist nicht, dass ich mir eine Liste aufschreibe und abhake, heute wieder eine gute Tat getan. Nein, die Liebe, die Gott uns schenkt ins Herz, die sollen wir weitergeben. Die Motivation ist die Liebe zu unserem Herrn und zu unserem Nächsten. Was machen wir eigentlich mit unserer Freizeit? Wie verbringen wir unsere Freizeit? Vom Fernseher, vom Computer, vor den Illustrierten, vor all den Dingen, die uns die Welt anbietet? Das eine oder andere kann durchaus mal sein. Aber bestimmt das unser Leben? Das ist die Frage. Oder stellen wir unsere Zeit dem Herrn Jesus zur Verfügung? Verlassen wir die Versammlungen? Oder begreifen wir, wie wichtig es ist, Gemeinschaft untereinander zu haben? Ständig prasselt die Welt auf uns ein, der Geist dieser Welt. Wie wichtig ist es, dass wir den Heiligen Geist in uns wachrufen, dass wir ihn nicht betrüben, nicht dämpfen, dass wir die Gemeinschaft der Heiligen aufsuchen, dass wir nicht sagen, oh, heute regnet es, da kommen wir nicht, und beim nächsten Mal, heute scheint die Sonne, da kommen wir nicht. Was sind das für komische Ausreden? Was machen wir mit unseren Finanzen? Planen wir eine Weltreise nach der anderen? Oder wissen wir, dass wir mit unseren Gaben, auch mit unseren finanziellen Gaben, Gott dienen dürfen? Dass, wo Not ist, wir geben. Das, wo wir wissen, wenn eine Gemeinde Gelder zur Verfügung hat und die sinnvoll im Sinne des Herrn nutzt, dass wir sie dort eingeben. Was machen wir mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, die wir von Gott geschenkt haben? Nutzen wir sie für das Reich Gottes? Seit einiger Zeit bin ich öfters in den Kinderstundenbesprechungen dabei. Geschwister, die auf diese Predigt jeweils verzichten am Sonntag, damit die Kleinen unterrichtet werden, damit sie beschäftigt werden, damit sie das Wort Gottes hören. Es könnten einige mehr sein. Sie würden sich freuen, wenn welche dazukämen, die und sie dann auch mal die Möglichkeit hätten, zwischendurch hier zu sein. Ich könnte jetzt auch das Musikteam, viele andere Gruppen nehmen in unserer Gemeinde, wo es wahrscheinlich überall so ist. Ich persönlich bin froh und dankbar, dass es in unserer Gemeinde Mitarbeiter gibt. Und doch, vielleicht sind die einen oder anderen dabei, vielleicht auch neu dazugekommen. Bringt eure Gaben, eure geistlichen Gaben, eure finanziellen Gaben, bringt sie ein, bringt sie ganz in das Haus Gottes hinein. So können wir unsere Dankbarkeit ausdrücken. Wir haben viel erhalten. Können wir nicht abgeben? Ist das nicht ein Grund, unserem Herrn Jesus Christus treu zu bleiben, auch in schwierigen Zeiten, auch in Krankheitsnöten, in anderen Nöten, wissend, dass er uns rein gemacht hat vom Aussatz, rein gemacht hat von der Sünde, dass er uns vergeben hat? Ich möchte zu den drei letzten Versen kommen, Johannes 17, die Verse 17 bis 19. Jesus, und wir lesen jetzt drei Fragen, die der Herr Jesus den einen stellt, der zurückgekommen ist. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Was bei Menschen unmöglich erschien, hat Gott in Jesus Christus möglich gemacht. Jesus will retten. Hast du dich von ihm retten lassen? Vielleicht hast du es in vielen anderen Richtungen versucht, Philosophien, Religionen. Komm zu Jesus. Er allein kann uns eine Hoffnung geben, die weit über diese Welt hinaus ist. Einen Frieden in unser Herz, der auch dann noch da ist, wenn scheinbar alles um uns herum chaotisch erscheint. Jesus Christus hat für unsere Schuld bezahlt am Kreuz von Golgatha. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Es ist außergewöhnlich, welches Tauschgeschäft er uns anbietet. Er nimmt unsere Schuld und Sünde und gibt uns seine Gerechtigkeit. Das sollte unser Herz froh, dankbar und glücklich machen. Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Dieser eine von 10 wurde ein zweites Mal gerettet. Nicht nur körperlich, sondern er durfte neues Leben bekommen von Jesus. So wie auch der eine Schächer am Kreuz, der sich an Jesus wandte und die Zusage bekam: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir werden leider nicht alle unsere körperlichen Beschwerden loswerden. Das gehört einfach zu diesem Leben dazu. Da sind Christen nicht ausgeschlossen. Aber wir dürfen neues Leben aus Gott empfangen. Dieser eine kehrte zurück. Es war nicht umsonst für ihn. Das ist überhaupt immer wieder das Anliegen des Herrn Jesus, nicht in erster Linie Menschen gesund zu machen. Er war nicht darauf aus, jetzt Wunder zu demonstrieren. Oft hat das Ganze im Stillen getan. Er hat manchmal den Leuten gesagt, sagt's nicht weiter. Er wollte in dieser Richtung gar keine große Reklame haben. Aber, wie es einmal am Ende vom Johannesevangelium, am Ende von Kapitel 20 ausgesagt wird, da schreibt Johannes, der den Johannesevangelium geschrieben hat, diese Zeichen, die dort im Evangelium aufgeführt sind von Jesus, Wunder oder Zeichen, die tat er, damit wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der verheißene Messias. Zu diesem Glauben durfte auch dieser eine finden, der zurückkam und dankbar war. Stellt euch mal vor, wir wären eine Gemeinde voller Dankbarkeit, wo wir gerne die Fehler des anderen vergeben, wo wir freudig miteinander sprechen. Was wäre das ein Potenzial in dieser Umgebung? Jeder Einzelne dankbar im Herzen für das, was Jesus Christus getan hat. Man kann doch gar nicht anders als dieses Gnadengeschenk Gottes annehmen, neues Leben empfangen und Gott schenkt eine neue Kreatur, eine dankbare Kreatur, eine, die nicht auf sich selbst fixiert ist, wie es in der Welt gang und gäbe ist. Mir ist das mal so aufgefallen, macht mal ein Gruppenfoto, wie ihr dabei seid und guckt euch das Foto an. Wen sucht ihr dort? Euch selber. Die meisten zumindest. Aber heute wird es ja noch verrückter. Heute macht man gar keine Gruppenfotos mehr. Man steht so und macht ein, wie heißt das, Selfie, glaube ich. Sich bewundern. Oh, das ist genau das Gegenteil von dem, wozu Christus uns auffordert. Wir dürfen unser Leben hingeben aus Dankbarkeit für Gott und für den Nächsten. Ganz konkret zum Abschluss, wie kann das passieren? Dazu möchte ich noch in Kolosser Kapitel 3 einige Verse lesen. Wir haben ja nun heute gehört, wie ein Pinguin dankbar sein kann. Wir haben gehört von dem Samariter, der zurückging und Jesus anbetete und ihm Dank sagte. Hier Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Dieses Umziehen beginnt ja nicht, bevor ich zu Jesus komme. So wie ich bin, darf ich zu Jesus kommen. Gewaltig. Er nimmt alle an, so wie sie sind. Aber er belässt uns nicht so. Wenn der Geist Gottes an uns wirkt, dann beginnt ein Umziehen. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Amen.